ARD Sounds.
Ey Moritz.
Ja.
So, wir haben, bevor ich das vergesse, diese Woche erscheint die zweite Folge Wer steht mir die Show? Es sind jetzt, es ist die große Till Reiners Festwoche, denn es ist jetzt so, wenn ihr am Sonntag einschaltet, Sonntag 20.15 Uhr, laufe ich gegen mich selber. Wenn jetzt bei ProSieben gerade eine Werbepause ist, dann könnt ihr mal nach Dreisat, zu Dreisat rüberschalten. Da ist nämlich gerade, läuft nämlich gerade die Happy Hour. Können wir auch mal verlinken. So, ich habe jetzt bei Wer steht mir die Show, werden wir jetzt zur Tradition machen, dass ich dir immer die ersten Fragen auch mal vorlese, damit du die errätst. Los geht's.
Ja.
Wofür steht das IP in IP-Adresse?
Internetpostfach.
Ja, fast. So, wie ich mich da geschlagen habe, könnt ihr dann sehen bei Wer steht mir die Show. So, jetzt geht's los.
Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ganz kurz mal vorweg.
Ja, bitte.
Also, ich melde mich aus Paderborn und da habe ich
gute Nachrichten. Erstmal Paderborn, immer erstmal gute Nachrichten.
Ist eine gute Nachricht, absolut schönes Städtchen. Und da wollte ich mir jetzt im Café mal was zu essen holen.
Ja.
Ja. Und ja, da möchte ich direkt mal was ansprechen. Ich glaube, was uns alle schon seit Jahren belastet.
Ja.
Care-Arbeit. Und zwar die Remoul.
Ach so, nee, was anderes, ja.
Nee, wichtiger. Und zwar Remoulade.
Ja.
Das Thema Remoulade auf Brötchen.
Großes Thema bei uns.
Und ich weiß nicht, also ich bin da rein in den Laden, da waren richtig leckere belegte Brötchen. Ne? Hatte ich Hunger, habe ich gesagt, ah ja, gerne. Und dann habe ich gedacht, Moment mal.
Ja, warte mal.
Ist der Remoulade drauf?
Immer nachfragen.
Und dann war auf allen.
Ja.
Die ganze Theke voller Remoulade. Wer frisst das denn?
Ich glaube, das ist fehlendes Selbstwertgefühl der Bäckerei-FachverkäuferInnen.
Also wann hat das denn angefangen, dass wir statt der guten deutschen Butter da
dänische Feindremoulade.
Mir ist das ja egal, aus welchem Land die Butter kommt. Aber dass man da Butter drauf macht oder Margarine meinetwegen oder so. Nein, da dachte man irgendwann, ich glaube, wahrscheinlich so in den 80ern, das ist was für feine Leute, wenn wir Remoulade drauf machen.
Ja.
Das ist besonders was zum, Achtung, genießen.
Ja, das ist, glaube ich, das gab es früher nur bei so, wenn man so kleine, sich gegenseitig reichende Häppchen hatte und dann so halbe Eier mit so einem Klacks Remoulade obendrauf und so ein ganz bisschen künstlichem Kaviar, also so Fake-Kaviar.
Ja.
Dann hat man gedacht, sag mal das, ne?
Ja.
Das hatte ich ja letztens hier beim Vorstandstreffen von
Richtig.
Daimler.
Ja.
Das bräuchte ich eigentlich jeden Tag. Und zack, Remoulade. Das ist wirklich furchtbar.
Ja, genau. Und das ist eine absolute, also wirklich ganz ekelhaft, finde ich das. Und das können wir jetzt wieder lassen. Das ist, ich finde es so komisch, weil so normalerweise so Mode oder so, alles folgt Trends, ja? Buffalos. 5 Jahre in, dann wieder out, dann wieder in, dann wieder out.
Ja.
Ja, es gab wieder eine Buffalo-Phase, die haben wir ja schon wieder überstanden,
ja.
Ne? So.
Ja.
Und so, da gibt es, also da ist sehr viel, da sagen wir Trader, sagen da ist der Markt ist volatil.
Ja.
Ja? Das heißt schwankend. Da ist viel Musik im Spiel. Bei der Remoulade, die bleibt da haften wie an der Wand.
Wie
als
Remoulade.
Wäre die an die Wand wie Remoulade halt.
Ja.
Die ist einfach nicht mehr loszulösen vom guten deutschen Brötchen. Ich weiß nicht, warum ich immer in so einer nationalistischen Ecke abdrücke. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist crazy, dass da nicht mal jemand sagt, wisst ihr was, wir lassen das jetzt mit der Remoulade, weil da gibt's offenbar Leute, die fressen diese Scheiße.
Ja.
Weil ich mag es gar nicht. Und ich glaube, das möchte ich noch sagen, Moritz, eine Sache möchte ich noch aufmachen.
Ja.
Ich glaube, es gibt eine Korrelation zwischen AfD-WählerInnen und Remouladen-Fans.
Meinst du? Ja, das kann, ehrlich gesagt, ja, das könnte sein.
Wer das auf seinem Brötchen wählt,
ja.
der versaut sich auch den Wahlzettel. Ja.
Also wir mussten, bei uns ist das ein richtiges Thema, wir mussten den Bäcker wechseln tatsächlich.
Siehste?
Es ist so, dass wir einmal die Woche, es gibt so einen Tag, da ist klar, direkt von der Schule an, gibt es so wechselnde Instrumententermine. Ne? Also das erste Kind ist zum Cello, dann wird das zweite Kind abgeholt, dann wird das zweite zum Klavier. Das heißt, es gibt kein Mittagessen, warm gegessen wird abends.
Moment, also, welches Konzert, Moment, aber da möchte ich kurz mal nachhaken, ne? Weil du das jetzt ja so sagst. Also welches Orchester finden wir denn jetzt im Hause Neumeier vor?
Zweimal Klavier, einmal Cello.
Kann man was machen.
Wenn du meine Frau mitrechnest, zweimal Cello, zweimal Klavier sogar.
Ja, das reicht ja für eine kleine Hausmusik.
Wir machen hier viele Kammermusikabende.
Oder? Das kann man machen, ne?
Wo wir den Bankdirektor und Frau Gemahlin einladen.
Ja, natürlich.
Und dann habe ich, leih ich einmal im Monat ein Cembalo.
Ja, nun spielen sie auf.
Und da reichen wir dann oft kleine Häppchen. Wir nehmen da ganz gerne so halbe Eier mit so
Fake-Kaviar. Aber nicht mit Remoulade.
Aber mit, genau, mit Senf dann drauf.
Ja, sehr gut.
Guter
gut.
deutscher Senf, wie dann, damit ich weiß, dass dir das wichtig ist.
Ja,
dass das nicht so, nicht so ein Dijon-Scheiß von hinterm Rhein ist, sondern das ist deutscher Qualitätssenf.
Ja, ich meine, wir haben ja, also es gibt ja, es gibt ja nicht so viele Sachen, die wir haben. Und da will ich jetzt mal sagen, also bei Senf, den muss man wirklich nicht aus dem Ausland ankarren. Da kann man auch mal, und da grüße ich unsere Freundinnen und Freunde aus dem Osten, ja?
Ja.
Gerade aus Bautzen, da ist jetzt nicht, ich sag mal so, da ist Demokratie immer noch, also naja, ist jetzt nicht ganz überall da. Und da grüße ich gerade die, also das weiß ich jetzt, weil ich kenne jetzt mehrere Leute aus, ich kenne auch die Wahlergebnisse aus Bautzen. Mhm. Und da finde ich, da muss man doch die Fahne hochhalten für alle, die da die Demokratie verteidigen in Bautzen. Mhm. Und da muss man doch auch mal deren Senf kosten.
Ja, absolut. So. Also wir haben auf jeden Fall, müssen wir immer losfahren und dann müssen wir mittags beim Bäcker essen. Und dann mussten wir tatsächlich irgendwann den Bäcker wechseln, weil es war ein Butterbäcker, ein sogenannter Butterbäcker.
Ist ja erstmal nichts Verkehrtes, würde ich sagen.
Die dann Stück für Stück hat sich da das Remouladenproblem eingeschlichen.
Wirklich?
Ja.
Die haben statt Butter dann auf Remoulade gewechselt.
Das fing dann an.
Komplett
aber
hinterher.
Es fing an, dass erst auf allen Brötchen mit Wurstware dann Remoulade kam. Aber da wurde der Gouda noch in Ruhe gelassen. Ja.
Ja.
Und dann gab es da irgendwann so einen blitzkriegartigen Angriff auf die Gouda. Ja. Und jetzt, zack, nur noch Remoulade. Und jetzt mussten wir wechseln. Jetzt mussten wir zu einem anderen Bäcker, weil die setzen weiterhin auf die Butter.
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum es da einen Wechseldruck gibt. Wer erzeugt den denn? Das ist so, also gibt es da ernsthaft Leute, gibt es da so perverse Leute, Subjekte, möchte ich fast sagen, die in die Bäckerei gehen und sagen, Entschuldigung, ist da Butter drauf? Ah, können Sie da auch Remoulade drauf machen?
Ja, ich glaube.
Das muss doch mal aufhören.
Ich glaube, das ist auch, also es birgt ja auch die Möglichkeit, dass du alles, was du an Geschmack verfehlen könntest, mit Remoulade auf, weil also so ein Brötchen schmeckt ja ausschließlich dann nach Remoulade. Ja. Das heißt, am Ende des Tages, vielleicht ist es so, dass da erst etwas kostspieligere Wurstwaren der Güteklasse 1 verwendet wurden.
Ja.
Dann hat man gemerkt, oh nein, wir müssen mehr Gewinn machen. Also stufen wir die Qualität des Belags herab.
Ja.
Wollen aber nicht, dass das jemand merkt und haben dann die große sogenannte Remouladenverschleierungstaktik angewendet.
Richtig, weil wenn du Remoulade nämlich drauf machst, es schmeckt alles nach Remoulade. Es ist komplett
es ist
egal,
total
was drauf
verschleiert.
Ist.
Teilweise hat im Zweiten Weltkrieg wurden ganze Panzerbataillone mit Remoulade eingeschmiert, damit die englische Luftwaffe diese bei einem Angriff nicht entdecken kann.
Ja, Remouladenbomber, Remouladentanks.
Die sogenannten Remouladenbomber, weiß man ja, dass Berlin wurde damals dann auch vom Westen
aus der Luft.
Ja, wurde dann mit Remoulade beliefert.
Ja, ich finde, also in Krisenzeiten, in Kriegszeiten ist das völlig okay, aber sonst kann man doch auch da. Worauf hast du eigentlich gelernt? Weil ich glaube, es liegt auch viel daran, worauf man gelernt hat. Es macht ja, da kommt ja auch, da muss man auch mal sagen, ne? Da kommt ja, ich hoffe, wir sind nicht in so Verhältnissen, dass man aus einer Remouladenfamilie kommt. Man lernt ja so nicht.
Doch, meine Mutter, großer Remouladenfan zwischendurch gewesen. Ja, doch. Aber also nur
Moment,
sie.
Aber Moment. So, das ist ja okay.
Das ist was anderes, genau. Das ist ein bisschen wie mit Religion. So, das ist ja okay. Weißt du, wenn du sagst, das ist mein Ding, das mache ich für mich.
Ja.
Aber ich zwinge ja nicht mein ganzes Umfeld dazu, sich ebenfalls damit zu befassen. Das heißt, die Remoulade, wie die Bibel, bleibt im eigenen Nähkästchen, sagt man ja.
Das würde ich auch so sagen, weil also man fängt doch an mit einem Margarinebrötchen oder mit einem Butterbrötchen halt, also mit Butter oder Margarine, so fängt es doch an.
Ja.
So, oder? Das ist ja ganz normal. So, und dann finde ich das eben
komisch. In Deutschland
komisch,
ist das so, ja.
In Deutschland ist das so. So, ja, in Deutschland hat das so zu sein.
Da gibt es einen TÜV.
Und dann finde ich das irgendwie komisch, dass da irgendwann Leute auf die Idee kommen, man hat so gut. Ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn damals, hat mir mein Religionslehrer erzählt, da war der richtig empört.
Ja.
Dass die Mauer, es gibt doch so weirde Sachen, die merkt man sich immer noch von seinen Lehrern.
Mhm.
Und unser Religionslehrer hat, also du fragst dich jetzt gerade, was hat das vielleicht mit Religion zu tun? Gar nichts. Spoiler, gar nichts.
Naja,
Religion
doch.
War ja auch so ein Fach, da hat man viel geredet.
Genau, also
geredet,
Remoulade, also man weiß, also auch gerade in der Religion, Moses teilte die Remoulade in zwei Hälften, um das Volk Israels dadurch zu führen.
Ich würde sagen, Deutschland ist gespalten in den Remouladenteil und in den, ich sage, gesunden Teil.
Ja,
Ja. So, pass auf. Und dann hat mein Religionslehrer nämlich immer gesagt, als die Mauer gefallen ist, ja, dann sind die ganzen Ostdeutschen nach Deutschland und dann haben die da so, dann haben die da Veltins getrunken oder so, ja, oder Warsteiner. Mhm. Dabei hatten die das gute Radeberger. Mhm. Ja, und die wussten sozusagen, also die wussten gar nicht, wie gut sie es haben, genau. Und so ein bisschen so stellt sich mir diese Remouladenproblematik dar. Man hat die gute Butter drauf und denkt sich jetzt, das Neue ist das Bessere.
Ja, ich weiß.
Und dann greift man zu der fetten Tube Remoulade und denkt sich, das ist, das gibt uns jetzt hier den exotischen Kick, das macht es jetzt zu was Besonderem. Dabei ist das andere das viel Bessere.
Ich möchte jetzt einmal wissen, ne? Ja. Woher kommt die Remoulade?
Aus Frankreich.
Klar.
Aus Frankreich.
Ja, es ist französisch. Es kommt von Remoula, schwarzer Rettich. Und stammt vom lateinischen Molere oder Mahlen.
Ja, die haben uns ja auch schon die Franzosen haben uns doch auch schon die Mayonnaise eingeborgt.
Ja.
Das ist doch damals im Krieg entstanden.
17. 18. Jahrhundert wurde das populär. Wahnsinn.
Also da mal bitte, falls ihr da Kontakte habt, also wir sind viele, wir sind mehr, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen. Uns geht es allen so. Wir haben alle dieses Remouladenproblem. Das muss mal aufhören.
Ja, man muss auch mal, ja, es ist auch klar, es gibt wichtige Themen, aber es sind nicht die, also wir müssen hier nicht nur die Demokratie verteidigen, sondern auch das deutsche Brötchen. Ja, sicher.
Das finde ich auch. Ey, und dann möchte ich gerne, also das ist jetzt ein bisschen schade, wir nehmen diesen Podcast leider sehr früh auf. Deswegen, also ist jetzt die Wahl in Baden-Württemberg noch
Wir nehmen auf am 6., also am Freitag, den 6. März, also 2 Tage vor der Wahl.
Ja, also quasi nachdem gerade die andere Folge entschieden ist, deswegen, genau, 2 Tage vor der Wahl in Baden-Württemberg, deswegen können wir jetzt noch nicht das Wahlergebnis, also wir wissen es noch nicht, die Grünen liegen gleich auf mit der CDU in Baden-Württemberg, aber wir müssen... Wir müssen drüber sprechen, über den fantastischen CDU-Kandidaten.
Ja.
Der, also, ich liebe alles an ihm. Da haben sie wirklich, ich glaube wirklich in der CDU, ich habe es jetzt verstanden. Mhm. Die Linken brechen sich teilweise einen ab mit ihren KandidatInnen. Mhm. Denn da wird geguckt nach Kompetenz. Mhm. Wer redet gut? Wer steht für die und die Position? Und das ist alles bei der CDU ja. Also wirklich bei rechten Parteien oft gar nicht wichtig.
Das ist gar nicht so wichtig.
Sondern es zählt, wer sieht aus wie.
Ja.
Also es wird wirklich nach Aussehen geguckt. Und das ist so, ist das ein Schwiegermuttertit und sieht der kompetent aus? Wie sieht der denn aus im Anzug? Sieht der da aus wie ein Kommunionsschüler, der ein bisschen zu alt geworden ist? Wenn die Antwort ist ja, dann sagen sie, danke gerne, das ist unser Spitzenkandidat. So zuletzt jetzt bei dem baden-württembergischen Spitzenkandidaten, hilf mir noch mal auf die Sprünge, wie hieß der noch mal gleich? Manuel Hagel.
Ja.
Manuel Hagel. So, und Manuel Hagel hat es jetzt wirklich binnen kürzester Zeit geschafft, den Vorsprung, den er eigentlich hatte von der CDU, nochmal so zu minimieren, dass jetzt, aber das ist übrigens super, wir können jetzt auch offen drüber reden, weil ich glaube, in Unterhaltungssendung darf man nämlich ganz kurz vor der Wahl nicht drüber reden, jetzt können wir aber drüber reden, weil die Wahl ja gelaufen ist. Das ist also, ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt.
Ja.
Dann können wir jetzt drüber sprechen.
Eben.
Es bleibt abzuwarten, ob Manuel Hagel das wirklich nochmal kurz vor der Wahl verkackt hat. Er hat gleich 3 Böcke geschossen. Und der erste war...
Was man ja erstmal schaffen muss.
Was man schaffen.
Also viele hangeln sich dann ja so an einen großen Bock, den sie da erlegen und dann sind sie da noch am Tanzen.
Ja.
Und das ist ein Mann, der sich denkt, nee, warte mal, die Arbeit ist noch nicht getan.
Also das ist wirklich ein wahnsinnig substanzloser Laberer. So kommt der mir vor. Ich kenne ihn jetzt aber auch nur, also es kann ja sein, dass er jetzt über die Distanz, sag ich mal, seine ganze Brillanz zeigt. Ich kenne immer nur Ausschnitte von ihm und ich habe das Gefühl, die Ausschnitte reichen komplett, um seine Person zu durchleuchten. Was war denn das erste? Das erste war, da, es wurde überhaupt der breiten Öffentlichkeit bekannt, da hat er sich so sexistisch geäußert.
Ja,
über,
aber das ist ja Jahre her.
Genau,
das ist doch 9 Jahre
oder
schon
9,
her.
Ja, genau.
Das kann ja sein, dass der mittlerweile alles 180 Grad gedreht hat in der CDU. Entschuldigung, hallo.
Müssen wir das noch erzählen, was da passiert ist? Ja, kannst du es einmal kurz zusammenfassen, Moritz?
Nee, lest es gerne nach. Also er war in zwei Sätzen.
Nur ganz kurz.
Er war zu Gast in einer Schule. Und hat da erzählt, wie das für ihn war, weil in dieser Schulklasse, in der er gesprochen hat, waren das überwiegend junge Frauen, Mädchen, ehrlich gesagt. Es gibt auch minderjährige Frauen. Das waren, also, die waren nicht, es gibt keine minderjährigen Frauen, das waren Kinder. Und er hat danach Zitat von den rehbraunen Augen gesprochen. Also er hat sich einfach unbeschreiblich sexistisch gegenüber jungen Frauen und Mädchen geäußert.
So,
und das ist 9 Jahre her.
Ja, ja.
Das so, deswegen wurde er sich aufgeregt auch darüber, dass man das jetzt nochmal rausholen muss. Wenig aufgeregt wurde sich in der breiten Öffentlichkeit darüber, dass der Typ das gesagt hat. Aber das war.
Nee, das
Sache,
stimmt ja. So nicht. Da wurde ich nicht wenig drüber aufgeregt. Da wurde sich schon ordentlich drüber aufgeregt. Das
zu
ist
Beginn
dann schon. Ja, aber das
wenig,
ist jetzt schon. Nee, nee. Also, das war
mehr,
schon.
Ja.
Ja, das war schon ein Thema. Das muss man jetzt schon sagen. Dann, das hat er dann irgendwie noch geschafft, so abzuräumen. Hat irgendwie der Gegenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, hat dann so. Hat das auch, glaube ich, taktisch so ein bisschen eingeordnet, dass er sagt, ja, der hat sich da so staatsmännisch, sage ich mal, geäußert.
Ja.
Ja. Hat das, glaube ich, so. Ja. Ja, gut, da müssen wir auch, glaube ich, ihm, aber ja, das ist komplett alle, daneben.
Ja.
Naja, gut.
Ja, das
okay.
Ist keine Frage.
Gut.
Es ist ja auch ein junger Mann, der hat auch viel zu lernen.
So genau. Es ist, war wahrscheinlich war das die klügste Art, also das glaube ich, ist eine rein taktische Antwort gewesen, wenn er, wenn er die Wahl gewonnen hätte, also sich versprochen hätte, mehr Prozentpunkte zu bekommen, dann hätte der auch mehr draufgehauen, glaube ich. Ich glaube, das war schon so im Wahlkampf. Naja, gut. So, und dann hat er, dann ist, ich sag mal, Manuel zu alter Größe aufgelaufen, dann ist er nochmal, also wie die Leute auf die Ideen kommen. Also, dann ist er sollte einen, also Wahlkampftermin in der Schule. Er ist, also dieser Manuel geht also in die Schule. Kurz bevor, also die wirklich, die sind gleich auf einmal, weil jetzt, also da ist, die Grünen sind nachgezogen in den Umfragen, sind dann gleich auf gewesen. Er geht also in die Schule, es soll ein Wahlkampftermin sein. Wo ich mir als alter Wahlkampfmanager auch denke, ich hätte ja die Lehrerin dreimal gebackground-checkt. Ja,
natürlich.
Weil ich glaube, das war sogar eine Schule, ja, ich glaube eine Gesamtschule, eine klassische, glaube ich, war das.
Mhm.
Also auf jeden Fall schon eine Schulform, die CDU eigentlich nicht will. Das ist schon super dumm. Also ich gehe ja als CDU Baden-Württemberg, da gehe ich in ein Stuttgarter Elite-Gymnasium.
Ja, klar, natürlich.
Wo ausschließlich weiße Björns sitzen. Da gehe ich rein. Ja? Ich werde, also ich muss natürlich dafür sorgen.
Mach aber das Foto. Mit der Svenja und der Frauke, die es auch noch gibt.
Natürlich, das
ja,
ist ja
klar,
gar kein Problem.
Klar.
Solange die weiße Haut haben, ist das doch gar kein Problem für die CDU. So, ne? So, also das wird, nein, aber so CDU-Kernklientel
natürlich.
Ja,
klar,
natürlich.
Ich weiß, natürlich.
So,
ja,
das wird natürlich gemacht, damit da keine Gefahr ausgeht, dass da irgendjemand was gegen die CDU hat. Das muss absolutes Stammpublikum sein. Da müssen die Lehrer, die müssen da, also die müssen am besten noch einen Schmiss haben. So, dann weiß man so, okay, das hier droht keine Gefahr. Was macht er? Geht einfach in so eine, ich sag mal, Wald- und Wiesenschule, ja, so, wo die Lehrerin auch, ich weiß es ja nicht, aber ich würde mal sagen, eine verkappte Grüne ist, also eine Lehrerin halt. Und so, die
eine politisch,
dann auch,
eine politisch gebildete,
politisch
interessierte,
gebildete, coole Frau, sagen wir mal so, ja, so, die jetzt, ja, also die so kritisch darf, eine klassische Lehrerin, würde ich sagen.
Ja.
So eine, ne, mit einem positiven Gemüt, gar nicht bösartig.
Ja,
sondern einfach so jemand politisch interessiert, ich frage gerne mal nach. Ist denn jetzt gerade jemand da, wo man fragen kann? Und dann, ach, der wirklich, dann gibt es diese schöne Szene, die wir jetzt, glaube ich, alle kennen, wo er sich mit der Schülerin unterhält. Und ich glaube, der war jetzt so eingeschossen, weil er das auch wusste, dass er Schülerinnen ernst nehmen muss.
Ja.
Ne? Weil das hatte er jetzt, davor hatte er das verkackt, dass er dann die Lehrerin, als Lehrerin irgendwas sagt, ich unterhalte mich gerade mit der Schülerin. So einmal so wegbügelt. Und dann ist wirklich einer der schönsten Momente ist dann, und das ist jetzt auch wirklich, da muss ich sagen, Chapeau an die Frau, ist auch ein bisschen gemein, ne?
Ja.
Da sagt die Frau dann zu ihm, die Lehrerin, ja, können Sie denn mal den Treibhauseffekt erklären?
Mhm.
Und du siehst ganz kurz in seinen Augen, wie alles zusammenbricht. Und er sich dann aber denkt, naja, ich habe ja jetzt schon immer improvisiert, das wird ja jetzt auch wieder gut gehen.
Ja.
Und er macht
genau, und da muss man einmal kurz sagen, hätte er auch sagen können, nein. Also, du hättest ja nicht mal sagen müssen, nein, kann ich nicht, sondern das ist jetzt gerade gar nicht, worüber ich spreche.
Du
hättest auch irgendwie abbügeln können.
Du kannst
hättest
auch,
da irgendwie
ja,
aus der
natürlich.
Nummer rausgehen können. Oder du denkst, ja, klar kann ich das. Weiß ich das? Nein. Das stört ja nicht.
Ja, wie schlimm ist das? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Kann man sich jetzt. Ich habe dann auch mal überlegt, wie hätte ich das erklärt und ich hätte es auch. Ich hätte es
ich hätte es gar nicht erklärt.
Ich hätte es
nee,
nein, aber,
warum
nein, aber hättest du,
erklären?
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Hättest du gewusst, was der Treibhauseffekt. Also könntest du den Treibhauseffekt erklären?
Nicht so aus dem Stehgreif in der Situation,
nee, genau.
Wo ich abliefern muss. Nein, kann
genau.
ich nicht.
Genau, also ich hätte den so mehr schlecht als recht erklärt, aber so ja. vom Prinzip her, wegen Treibhaus und so, also das wäre mhm. mir schon klar, ah, da kann ich ja. die ganze Wärme entweichen wegen irgendwelchen ja. Gasen. So, das ist mir schon mhm. irgendwie so, so. Das ist offenbar komplett an ihm vorbeigegangen. Und für ihn war jetzt so ein, also er hatte da auch so ein Schaubild und das Geile ist ja, das war für ihn wirklich PowerPoint-Karaoke.
PowerPoint-Karaoke, ja. ja. Sehe ich jetzt dann, zum ersten Mal.
Sehe ich jetzt zum ersten Mal, da wird jetzt improvisiert, gar kein Problem.
Ja, es hat einfach auch extrem viel, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, mit diesem männlichen Selbstverständnis zu tun von, kenne ich die Antwort? Nein. Werde ich antworten? Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist doch jetzt erstmal, das basiert jetzt ja erstmal nicht auf Wissen, sondern erstmal auf Charisma und Aufstrahlung. Ob ich jetzt diese Frage hier beantworte oder nicht.
Also es fasziniert mich wirklich, weil das ist ja natürlich absolute Blödheit. Also man könnte ja auch einfach sagen, also das ist einfach so, das ist nicht absolute Blödheit, das nicht zu wissen, das kann man ja nicht wissen, das ist ja völlig Nein. in Ordnung. Man, genau, man hätte ja auch charmant sagen können, ah, seht ihr, und deswegen müsst ihr in der Schule, ich weiß das nicht mehr. Oder können Sie, ne? Aber er will sich klar. dann absolut nicht die Blöße geben und macht es dann viel schlimmer.
Ja. Es hätte so viele Ausfahrten gegeben.
Ja.
Die, also auch positiv zu drehen, zu sagen, ich denke, dass sie das sehr viel, dass sie da sehr viel qualifizierter sind als ich, das diesen SchülerInnen zu erklären.
Ja.
Das ist ja ihre, also sie machen das wahrscheinlich fantastisch. Und ich würde mir jetzt hier, ich könnte das jetzt versuchen, aber so richtig, also das, ich kann hier, glaube ich, nur antworten und dann würden alle merken, ja, so tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Muss ich ja auch gar nicht sein. Ich will ja Ministerpräsident werden.
Genau, ich will ja, es gibt da viele Expertinnen und Experten und genau. Da muss ich mir anhören, was die mir zu sagen haben. In dem genau, Fall sind Sie wichtig. Die Expertin. Das ja. wäre die Premium-Antwort.
Du hättest so viele Antworten finden
können. Das wäre die absolute Premium-Antwort. Naja. Ja, und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie da die Wahl ausgegangen ist. Ihr, wenn ihr das jetzt hört, wisst schon mehr. Hat sie CDU geschafft, haben sie Grünen geschafft, man weiß es nicht.
Ja, also es ist ja krass, wie sehr man das noch verkacken kann, aber es ist auf der anderen Seite ja auch krass, wie sehr das gar nicht an Manuel Hagel hängt, sondern für Leute einfach auch mit, naja, das ist die CDU, ich will die CDU. Das ist mir jetzt egal, ja. wer da vorne steht, ja. so gucke ich mir auch nicht an, sondern ja. ich habe immer die CDU gewählt, jetzt will ich ja auch die CDU. Da gibt es ein ganz, 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 ganz großes Klientel auf jeden Fall.
Aber findest du, man sollte als PolitikerIn grundsätzlich den Treibhauseffekt vielleicht kennen? Das ist ja schon eine Sache,
ja, also gesagt, unter, ja,
es ist schon. Ja etwas, was uns jetzt so auch mehr beschäftigen wird in Zukunft. Wäre eigentlich gut, wenn man das so weiß, ne? Eigentlich schon auch.
Ja, ja. Also selbst wenn du sagen kannst, und das stimmt ja, also, es gibt ExpertInnen dafür und das ist nicht seine Aufgabe, das zu erklären.
Ja.
Aber es ist seine Aufgabe, ja, also du solltest das schon wissen. Und trotzdem, das ist gar nicht, ich finde, das ist kein Vorwurf zu sagen, ja, meint das nicht, sondern dass er darauf antwortet, obwohl er das nicht weiß. Das ist einfach peinlich. Ja. Das ist unglaublich peinlich. Das ist fast so peinlich wie Markus Fonmeier. Ganz anderes Thema noch.
Was ist denn, das ist der AfD-Typ, glaube ich, ne?
Markus Fonmeier ist AfD. Markus Fonmeier ist
und was war jetzt bei Dreben los?
Der ist, naja, der wurde hier auch da und auch sehr gut auseinandergepflückt. Also das ist wirklich der Typ, der sich nonstop stilisiert als das große Opfer und bei dem immer mehr und immer mehr aufgedeckt wird. Das wird das AfD-Klientel, das den wählt, jetzt nie hören, weil das ist nicht da informiert. Aber es sind so ganz viele Sachen, die er sagt, bei denen man denkt, Digga, das ist ja wirklich eins zu eins. Also zum Beispiel ist er einer von denen, die immer wieder wettern darüber, dass man sagt, und dann die ganzen PolitikerInnen, die da sitzen, nie was Richtiges gelernt, BerufspolitikerInnen, widerlich. Und man selber guckt und sagt, na, was hast du denn, was ist denn dein Beruf? Ja, ich habe jetzt nie wirklich gearbeitet, aber ich habe in der Partei gearbeitet, also ich bin Berufspolitiker. Und man denkt, ach Wahnsinn, ach spannend. Und dann, ja einfach, also wenn man sich die Sammlung guckt von den Sachen, die er so gesagt hat, Wahnsinn.
Ja, der guter Typ.
Und das muss ich sagen, da gibt's ja wenige, die da gut mit umgehen können. Cem Özdemir in so Diskussion, sehr guter Umgang hat er gefunden.
Ach so, der ist von der AfD auch in Baden-Württemberg Kandidat.
Das ist richtig? Der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg, ja.
So, jetzt kommt jetzt aber eine andere Sache. So, und zwar was vom ZDF. Und das hat mich wirklich erstaunt. Und zwar, männliche Gen Z hat traditionelles Rollendenken als Boomer. Laut Generationenumfrage in 29 Ländern. In einer Umfrage vertraten Männer der Generation Z im Vergleich der Altersgruppen in 29 einbezogenen Ländern die traditionellsten Auffassungen zur Rollenverteilung, wie das Meinungsforschungsinstitut Ipsos mitteilte. Zur Generation Z wurden zwischen 1997 und 2012 geborene Menschen gezählt. So, und dann, also es ist wirklich krass. Finde ich. Also 61% der Gen Z-Männer finden, dass in Sachen Gleichstellung im eigenen Land schon genug getan wurde. Bei den männlichen Boomern sind es 49%. Also quasi, das ist ja unsere Elterngeneration. Also unsere Eltern denken weniger stark, jetzt ist schon genug, jetzt ist mal Schluss. Ja. Das kann ich aber auch noch nachvollziehen, ehrlicherweise. Mhm. Weil, ne, also jetzt also rein logisch, ich sage nicht, dass es so ist, ich stimme dem nicht zu, aber ich kann das schon nachvollziehen, weil man sich als Gen Z vielleicht, als Gen Z-Mann vielleicht denkt, ah ja, ich bin jetzt hier konfrontiert mit vielen feministischen Themen in meinem Umfeld. Ne? Mhm. Das kommt mir so viel vor, da denkt man sich, ja, jetzt reicht auch mal. Ja,
ja das kann ich noch nachvollziehen. Genau,
also woher Aspekte. Das kommt.
Es sind auch, glaube ich, die, es sind die, das gibt auch den Unterschied von älteren Männern, also Boomer, die sind schon, also die sind in ihren Privilegien schon so fest, dass sie auch in der Lage sind, in mehr Fällen zu sagen, ja gut, da muss man auch mal gucken, dass man da was, dass man da auch mal ein bisschen was abgibt. Mhm. Aber viele aus der jetzigen Generation, die haben diese Privilegien von, die sie vermeintlich, wie man immer noch propagiert, eigentlich zurecht haben sollten, die haben die noch gar nicht so festgesetzt. Das heißt, die müssen noch sehr viel mehr darum bangen, dass sie das auch wirklich behalten. Also es wird auf jeden Fall jüngeren Männern jetzt mehr weggenommen, vermeintlich, in deren Augen, als den Leuten, die sowieso schon alles haben. Ja. Weil die sollen das ja noch kriegen.
Dann wird hier gesagt, also 69% der Gen-Z-Männer sind der Meinung, dass Männern zu viel abverlangt würde, um die Gleichstellung von Frauen zu unterstützen. Boomer-Männer sagen nur 45%.
Ist ja Wahnsinn.
Aber das kann ja sein. Das kann ja sein sozusagen, dass Gen-Z-Männer jetzt auch mehr mit sozusagen diesen Erwartungen konfrontiert sind und die Boomer-Männer halt nicht. Ja, also das ist ja sozusagen auch ein Zeichen von Fortschritt.
Jetzt hast du halt Boomer-Männer, die sind seit 25 Jahren mit verheiratet. So. Und wenn das da jetzt heißt, dann musst du mal ein bisschen mehr das machen, ja, dann muss ich das halt gucken. Ja. Viele von der neuen Generation finden jetzt gerade zum ersten Mal ihre längerfristige Partnerin, die von Anfang an das Ganze verlangt und nicht, wir machen es jetzt zu 90% so, wie du sagst und irgendwann ändern wir das so ein bisschen, sondern du musst von Anfang an das Ganze machen, hast es aber nie gelernt. Das ist ja noch viel anstrengender. Das ist auch mal gut jetzt.
So, Moritz, jetzt ist es aber so, und das sind alles noch Sachen, die ich mir erklären kann. Aber dann wird es wirklich so, dass ich mir erstmal denke, da kann man ja auch erstmal sagen, ja krass, finde ich einfach krass. Und zwar, jeder fünfte Gen-Z-Mann, also 21%, glaubt, dass Männer, die sich an der Kinderbetreuung beteiligen, als weniger maskulin gelten. Mhm. Unter Boomer-Männern teilen diese Ansicht nur 8%. Das finde ich einfach ganz schön doll.
Nee, aber das ist ein Propagandaeffekt. Also die öffentliche Meinung hat sich früher, glaube ich, in den 80ern, 90ern, Anfang der 2000er, hat sich für Männer, die schon Kinder hatten, gewechselt zu, pass auf, es ist hier nicht mehr für dich vor allem wichtig zu arbeiten, sondern du kennst auch immer mehr Männer, die irgendwie das gemacht haben und die im Nachhinein sagen, ja, ehrlich gesagt, also ich bereue jetzt vor allem, dass ich meine Kinder zu wenig gesehen habe. So, das gab diesen Wechsel.
Ja.
Und dann gab es natürlich extrem viel patriarchale Unterdrückung und die ganze Maskulinität und diese ganze toxische, das lief aber alles immer so mit. Das war alles eingebettet in unser ganzes Leben. Jetzt ist es irgendwann so geworden, dass diese ganze Bewegung, Andrew Tate ist halt der größte, ne? Aber diese ganze Männerbewegung jetzt nochmal durch das Internet und soziale Medien so krass Aufwind bekommen hat, dass die Propaganda nicht mehr einfach nur ein bisschen durchgeht, sondern dass junge Leute mit 14, wahrscheinlich 13, 14, 15, 16 schon aktiv in den sozialen Medien gesagt wird, ey, pass auf, das und das ist ein Mann. Also diese toxische Maskulinität ist so viel präsenter geworden für Leute durch diese sozialen Medien, als das für Leute in den 80ern, 90ern war.
Also du meinst sozusagen, es gab diese Bewegung oder es gab Ansätze einer feministischen Bewegung, die gibt es ja schon auch, aber sozusagen es gab eine Welle und dann war die Gegenwelle aber weitaus größer als die eigentliche feministische Bewegung. Und die antifeministische Bewegung ist dadurch eigentlich nochmal viel größer zurückgeschwappt.
Ja, genau. Also ich glaube gar nicht, also ich würde gar nicht sagen, dass die feministische Welle kleiner geworden ist. Also die wird, glaube ich, schon stetig größer, aber immer noch nichts im Vergleich zu der Gegenreaktion, die es jetzt dann gab. Ja. Also das heißt, es gibt massenhaft Studien drüber, ne? Wie lange das dauert, dass wenn du ein 13, 14 Jahre alter männlicher Nutzer bist von den sozialen Medien, wie viele Klicks das dauert, bis du diese Nachrichten bekommst von, ey, Männer kümmern sich nicht um Kinder, Männer sind stark, Männer haben bla 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 bla. Das ist sofort.
Ja, natürlich. Und du suchst natürlich, und das ist natürlich in einer Zeit, wo du extrem verletzlich bist und extrem suchend bist und so, ne? Du bist in der Pubertät, du suchst natürlich total nach, ich weiß auch, das war so in der Zeit, Da fragt man sich die ganze Zeit, ja, was ist denn jetzt männlich, was nicht, was ist denn jetzt?
Ja, genau, klar.
Wie bin ich denn jetzt hier so erwachsen? Ja.
Genau, und die Welle ist groß von der anderen Seite und es gibt eine feministische Welle, aber es gibt eine extrem winzige feministische Welle, die männlich ausgesprochen wird. Also es gibt nicht eine Riesenwelle von Männern, die jetzt da auf der Bühne stehen und sagen, ey, übrigens, Männlichkeit ist gar nicht das, sondern das Patriarchat ist auch scheiße für Männer.
Ja.
Guck mal, darüber sollten wir vielleicht reden.
Ich finde, also, da gibt es extrem krass, wenig.
Wenig das gibt.
Wie den jungen Leuten ins Gehirn geschissen wird. Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Das muss man wirklich, muss man doll schnell ändern. Ich lese noch andere Sachen vor, weil wie sich das dann so auffächert, ist dann wirklich absolut besorgniserregend. Zudem findet fast jeder dritte Gen Z-Mann 31%, das ist also wirklich crazy, ja, also wir reden jetzt von Europa, eine Ehefrau sollte ihrem Ehemann immer gehorchen.
Das ist so krass.
31%, und bei den Boomer-Männern sind es nur 13%, die sind quasi die Speerspitze der feministischen Bewegung, die alten weißen Männer, ja, im Vergleich.
Wahnsinn. 31%. Ja. Das ist so krass. Das ist insane.
Ein Viertel der Gen-Z-Männer lehnt zu unabhängige oder selbstständig auftretende Frauen ab. Boomer-Männer 12%. Gleichzeitig finden 41% Frauen mit erfolgreicher Karriere attraktiver. Boomer-Männer 27%. Ja, das ist natürlich absolut widersprüchlich, aber gut.
Ja, das ist, also da musst du dich irgendwann anfangen, selbst darauf hinzuweisen, dass das nicht zusammenpasst.
Ja.
Das geht halt nicht.
Ja. Aber,
aber es ist, glaube ich, es ist auch krass. Ich glaube auch, dass Boomer-Männer noch viel mehr sich wohlfühlen konnten und diese Versprechungen geglaubt haben und auch erfüllt bekommen haben im kapitalistischen System als jetzt. Wenn du jetzt 18 bist und 19, dann ist das nicht mehr verheißungsvoll zu wissen, ey, hier ist übrigens der Kapitalismus, jeder von euch kriegt ein Haus, jeder von euch, wenn ihr jetzt eine Arbeitsstelle findet ihr auf jeden Fall, behaltet ihr die bis zur Rente, ihr werdet auf jeden Fall genug Geld haben, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das lässt nach und dann gibt es auch noch Leute, die sagen, jetzt musst du das, was du da hast, soll ich auch noch aufgeben und dann teilen mit Frauen und zack, findest du massenhaft Videomaterial von Leuten, die dir sagen, gar nichts musst du abgeben. Frauen sollten dir gehorchen. Frauen lieben das, wenn du sie dominierst.
Ja.
Und das ist auch in den Schulen absolut nicht im Ansatz genug thematisiert. Weil es aber auch zu wenig, es wird auch zu wenig kommuniziert von männlichen Vorbildern. Also ich habe jetzt ewig lang gedacht, ja, das sind noch Bücher, da möchte ich mal lesen. Ich finde einige von Frauen, ich finde so gut wie keine geschrieben von Männern.
Zu welchem Thema meinst du jetzt?
Zum Thema neue Männlichkeit, zum Thema, was ist eigentlich Männer im Patriarchat? Mhm. Es gibt in Amerika, wenn du das auf Deutsch übersetzt liest, von Frauen, vormals, beziehen die sich alle zum Beispiel auf ein spezielles Buch, das hat ein Mann geschrieben, über Männlichkeit, toxische Männlichkeit, wie er seine Söhne aufgezogen hat, was das Problem ist.
Wie heißt denn das Buch?
Das Buch heißt How Can I Get Through to You von Terence Real.
Okay.
Und handelt davon, dass der Söhne hat und irgendwie merkt, okay, eigentlich will ich denen beibringen, wie toxisch Männlichkeit sein kann und wie die das nicht werden, und merkt bei sich selber, boah, da muss ich ja bei mir erstmal anfangen. Und schreibt sehr viel, und natürlich so wie in diesen wissenschaftlich geschriebenen Büchern, also es ist sehr viel, hier gibt es ein Studio da, es gibt nochmal ein Zitat von, das hat der gesagt, aber es ist auch immer gespickt mit, okay, aber was heißt das denn jetzt? Und ich habe bei mir und meinen Söhnen festgestellt, und das ist wirklich gut geschrieben.
Also Terence Real, fast wie Terence Hill.
Ja.
Aber
ja.
Real, dann R-E-A-L.
Genau, so wie echt.
Real bleiben, genau.
Mhm.
Und
er hat einige Bücher geschrieben und das ist, ja.
Ah ja, okay. Ja, irgendwie, das kann bestimmt Social Media sein. Das ist wahrscheinlich auch so eine komische, die Jugendlichen sind ja so komplett überfordert, glaube ich, von Welt.
Achso, ganz kurz, wenn da Leute was auf Deutsch lesen wollen, gibt es ein Buch von Bell Hooks, heißt Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung.
Sehr gut.
Aber es ist schon krass, dass das nicht einfach mir, dass das, warum? Also warum gibt es da nicht mehr Bücher?
Ja.
Bell Hooks, fantastische Bücher geschrieben, auch über Paarbeziehungen, über Erziehung. Ja, es gibt schon wirklich extrem viele gute Bücher dazu, aber das sind alles so Nischensachen. Also es sind alles so, also wie viele Influencer brauche ich nicht gendern, kennst du, die das betreiben? Also die quasi dieses Gegengewicht zu Leute wie Andrew Tate etc.
Ja, ja, voll. Nee, das, du hast auch voll recht. Das gibt es einfach zu wenig. Ja, das glaube ich auch, absolut. Also es gibt da zu wenig männliche Gegenpole auf jeden Fall. Ja, das wäre total wichtig. Und dann grundsätzlich aber auch die ganzen Social-Media-Trick erstmal sperren. Aber ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Ich glaube nicht. Also ich glaube, da steckt ja auch hinter eine große Sehnsucht nach Orientierung. Mhm, und gerade wenn es dann so unsicher wird und man weiß nicht, also ne, es sind ja schon sehr viele schlechte Nachrichten, die so auf einen einprasseln und dann gibt es ja immer so diesen komischen Rückzugsmoment, gibt es ja auch bei Erwachsenen einfach.
Ja.
So, also es sind immer die dümmsten Antworten, die man dann findet. Was bin ich? Ich bin Deutsch und ich bin ein Mann. Also es ist immer so Nation, Geschlecht, sind immer so der kleinste gemeinsame Nenner von Leuten dann, ja.
Ja, genau, wo man irgendwie sagt, ach, alles andere können wir dir gar nicht mehr versprechen, so Sicherheit und sowas. Ja, aber also das, weißt du, was ich dir versprechen kann, ist, dass sich deine Hautfarbe aber nicht ändert, mein Freund. Mhm. Und zack.
So, ich habe dann, das ist jetzt vielleicht aber vielleicht eine ganz nette Sache noch. Ich habe jetzt auch Leute aufgerufen, mal zu sagen, was ist denn hier eure Beschwerde eigentlich?
Ey, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Also wir haben Leute gefragt, ey, was ist eigentlich, habt ihr so Geschichten mit irgendwelchen Behörden und Ämtern, die ihr uns mal mitteilen wollt, die abstrus gelaufen sind oder noch laufen?
Also es gibt da abstruse Sachen, es gibt dann aber auch eine Reihe von Sachen, die sind dann wirklich tragisch böse. Das würde ich dann mal in einer der nächsten Folgen erklären. Mhm. Jetzt erstmal was, worüber man vielleicht noch lachen kann. Also das ist schon auch eine tragische Sache, aber das ist jetzt nicht so ultra schlimm. Und zwar, ich war nie LKW-Fahrerin.
Mhm.
So, guter Satz. Aber bei der Anmeldung meines Führerscheins hat eine Dame beim Amt ein Kreuz falsch gesetzt. So musste ich alle 3 Jahre zum Amtsarzt meine Fahrtauglichkeit nachweisen. Ich dachte, wegen meiner Diabetes. Hunderte Euros für Teilgutachten, Augenarzt, Diabetesarzt und der Amtsarzt wird nach Seitenzahl des Gutachtens bezahlt. Es gibt keine Fixpreise. So, erst in Berlin hat eine Dame vom neuen Amt mich angerufen. Fahren Sie denn LKW? Ich? Nein.
Nein!
Noch nie. Warum? Das habe ich allen KollegInnen in NRW und Sachsen so geschildert. Die Dame hat das Kreuz rausgenommen. Jetzt habe ich einen dauerhaft gültigen Führerschein, aber die Kosten kann ich nicht zurückholen oder klagen. Kosten circa 8.000 Euro.
Das ist holy shit.
Und das kenne ich aber auch. Also die hat einfach die ganze Zeit vom Führerscheinamt immer wieder die Aufforderung bekommen, hier, sie müssen hier einen Test machen, sie müssen da einen Test machen. Und genau das kenne ich nämlich auch. Sie hat sich gedacht, man denkt erstmal, der Fehler ist bei mir. Das kann ja nicht sein, dass die das,
natürlich.
Dass die das verkacken.
Also die können ja nicht glauben, dass ich LKW fahre, weil ich habe ja nie gesagt, dass ich LKW fahre. Ich habe einen Führerschein für LKW.
Ja, Diabetes habe ich ja vielleicht. Ja gut, ist das bei Diabetes? Ja, gut, dann wird es das sein. Oh Gott, und das finde ich dann wirklich, das ist aber das, was einen dann so wütend macht, finde ich, dass sie dann irgendwie 8.000 Euro bezahlen musste für den ganzen Scheiß.
Dass du das nicht
zurückbekommst. Das ist natürlich absolut daneben und absoluter Wahnsinn, dass man das nicht einklagen kann. Ja, aber das ist so ein Kreuz, den die Leute setzen. Und das ist dann, das hat dann eine riesen Auswirkung. Das ist doch krass.
Fahren Sie denn LKW? Nein. Aber stell dir diesen Anruf vor, dass sie dann sagt, ja, aber Sie als LKW-Fahrerin, ich bin keine LKW-Fahrerin. Naja, aber Sie haben jetzt hier unheimlich viele Gutachten dafür, für Ihren LKW-Führerschein. Und dieser Moment, wo du merkst, oh fuck, oh nein. Oh nein.
Also da lernt man eigentlich nur noch, man muss immer sofort mal nachfragen, ne? Wenn man was nicht versteht.
Ja, wirklich.
Aber man neigt dazu, sich selber Sachen zu erklären. Ich habe das genauso. Ich hatte jetzt neulich auch so eine Nachforderung. 47 Euro sollte ich bezahlen, weil ich hatte. ich bin wieder in eine Abo-Falle reingelaufen. So, ich hatte kurz mal was abonniert.
Ja.
Und das sollte aber damals nur 10 Euro kosten.
Mhm.
Und dann habe ich das bezahlt so und dann musste ich da direkt auch mal anrufen, weil ich dachte, muss ich das jetzt denn die 47 Euro auch noch bezahlen? Weil das andere hatte ich jetzt eigentlich bezahlt. Mhm. Und dann haben die gesagt, ach so, nee, das ist hinfällig.
Das habe ich von zwei Leuten schon gehört, Dass, ja. dass sie nach dem Abo nochmal so eine Forderung, beide angerufen und dann beide war so, ach so, das ist rausgegangen. Nee, ach um Gottes Willen, gut, dass sie Bescheid sagen, das war aus Versehen.
Ja.
Gut, dass sie das nicht bezahlt haben.
Weil die waren, das war schon so eine Wichtigtour-Firma, weißt du?
Ja, genau.
Die waren schon so, ja, wenn sie in den und den Tagen nicht zahlen und hier ne, 30 Euro Bearbeitungsgebühren und wir wissen, wo du wohnst, ungefähr, ne? Stand da drin. Schon so richtig wichtigtourisch und dann am Telefon, ach so, nee, das ist, nee, da müssen sie gar nichts weiter verantworten. Lassen.
Nee, danke doch mal, dass Sie sich melden. So, aber jetzt positiv. Ich habe ja erzählt, dass ich von dieser Elterngeldstelle nochmal wegen diesem Elterngeld, das ich vor 9 Jahren beantragt hatte, nochmal alles nachweisen musste, kam die Rückmeldung und meinten, ja, da haben Sie zu wenig bekommen. Hier überweisen wir nochmal so ein bisschen was. Ja. Ja.
Da hat sich's doch gelohnt.
Ja, das ist auch ein Positiv, dass da Merkel nochmal sitzt und sagt, wir will aber gucken, dass wir den nicht übers Ohr hauen hier.
Ja, super.
Danke, Merkel.
Ja. Also an der Stelle einfach mal danke, Merkel. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die ARD sich das gedacht hat. Wir haben irgendwann mal gesagt, hey, Moritz und ich würden uns bereit erklären, quasi als Testimonials, als Gesichter für eine Kampagne mal Werbung zu machen für die ARD Mediathek und mal sagen, was wir denn schauen. Das hatte ich mal angeregt. Das hat die ARD dankbar aufgegriffen. Und siehe da, ein paar Monate später gab es eine Kampagne, genauso wie ich gesagt habe. Und wir sind jetzt in dieser Kampagne. Da ist jetzt ehrlich gesagt, also ich dachte ehrlich gesagt, liebe ARD, ja, ich hatte mir da vorgestellt, dass wir da doch schon noch mal ein bisschen mehr trommeln. Das ist, ich finde, ziemlich untergegangen. Aber unter ardmediathek.de/loveit, wir verlinken das einfach mal. Da sind dann nämlich unsere Tipps. Julia Becker ist noch mit dabei und Colleen Fernandes ist noch mit dabei.
Oh, ja. Ich bin auf der Seite und ich habe also bei Julia Beckers Empfehlungen, denke ich gleich, geil, guck, das klingt alles, gucke ich mir alles drei an.
Ja, richtig das geil. Ist wirklich gut. Also, ihr könnt, wir verlinken das in den Begleittext zum Podcast und ich möchte gerne direkt auch mal was empfehlen, wenn es okay ist. Es gibt die Serie Schwarze Früchte. Da möchte ich einmal Werbung für machen. Das sind fantastische Charaktere, ein Charakter, den man mit dem man mitleidet, mit dem man mag, dem man aber auch die ganze Zeit, also wirklich ins Gesicht schreien möchte, weil man sich denkt, Junge, was kommt klar mit deinem Leben? Was ist denn, was baust du denn immer für eine Scheiße? Was lässt du denn alles gefallen? Irgendwie eine ganz tolle Serie, irgendwie geile Charaktere. Das sind irgendwie so junge Menschen, das ist aber nicht so schauspielerisch im schlechten Sinne jetzt gemacht. Also so, dass man sich manchmal denkt, ah, das sind doch alles keine richtigen Menschen. Mhm. Die reden doch irgendwie so weird miteinander. Das ist gut gespielt. Das ist eine gute Story. Man hat Lust auf die Charaktere. Schwarze Früchte heißt das. Die Leute, die HauptdarstellerInnen sind schwarz. Also es ist, glaube ich, auch mal geil für die Sichtbarkeit von schwarzen Menschen in Deutschland. Aber unabhängig davon ist das eine geile Serie.
Gucke ich mir an.
Ist wirklich sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben, von, glaube ich, auch vielen Frauen geschrieben. Ist eine 8-teilige Serie. Ich habe das total gern geguckt. Man kann das auch richtig gut durchgucken. Es hat ein gutes Tempo, gute Erzählweise. Absolute Empfehlung.
Ja.
Dann habe
also
ich schon.
Also ich bin ganz ehrlich, also diese Love It-Seite von der ARD Mediathek verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja.
Weil, also da gucke ich jetzt rauf, da habe ich jetzt direkt 4 Sachen, die ich mir angucken. 5 Sachen, die ich mir angucken werde. Ja. Wahnsinn.
Da sind wirklich gute Sachen dabei. Und dann nach einer absolute Empfehlung, dann soll es das auch schon gewesen sein. Aber wenn ihr mal wieder Bock auf einen Film habt. Sandra Hüller startet gerade massiv durch, ist gerade mit Ryan Gosling in einem Hollywood-Film. Sandra Hüller ist auch schon für diesen Film nominiert worden für einen Oscar. Ich weiß nicht, ob der einen gewonnen hat oder nicht, aber ist auf jeden Fall nominiert gewesen. Anatomie eines Falls.
Ja.
Sehr spannender Film. Allein für die Szene, da gibt es einen Beziehungsstreit, der dauert, glaube ich, so 20 Minuten. Das ist eine durchgehend, glaube ich, gedrehte Szene. Zumindest kommt es einem durchgehend gedreht vor, weil es so intensiv ist und so doll.
Das ist so gut.
Und, oder? Es ist wahnsinnig gut gespielt. Es wühlt einen auf. Man weiß, also ich will nicht spoilern. Man muss, um diesen Film zu beschreiben, muss man relativ viel spoilern. Deswegen lasse ich das alles weg.
Angucken.
Guckt euch einfach das einfach angucken. An. Wenn ihr mal wieder Zeit habt für einen langen Abend, also es dauert schon eine Stunde, 140 Minuten meine ich. Aber richtig toll gespielt. Es macht Spaß, den zu sehen. Guckt diesen Film. Krass, dass der einfach so in der Mediathek verfügbar ist. Unfassbar geil. Ein Oscar-Aspirant aus dem vorletzten Jahr, glaube ich. Guck das Ding.
Deswegen, guckt euch diese ganze Seite an. Also es sind wirklich gute Vorschläge.
Guckt diese ganze Seite an, genau. Das sind wirklich diese Perlen, das muss man wirklich mal sagen, das sage ich jetzt einfach als Konsument, ja, also wirklich nicht, weil ich jetzt Geld bekomme von der ARD. So, fühle mich gerade so wie jemand, also wie so ein Dubai-Influencer. Aber es ist tatsächlich so, dass man immer mal wieder drüber stolpert, dass man denkt, ach, das gibt's auch. Wieso macht ihr denn da keine Werbung für? Naja, wir machen jetzt Werbung dafür, damit ihr darauf hingewiesen werdet.
Meldet euch da an in der Mediathek. Seit ich das gemacht habe, ist es tatsächlich so, dass wenn du dich anmeldest und du jetzt auf dieser Love-It-Seite das guckst, was dir gut gefällt und danach sagst, ey, hat mir gut gefallen, dann kriegst du wirklich immer und immer und immer bessere Sachen vorgeschlagen. Weil das große Problem bei der Mediathek ist, du kommst auf die Startseite und das ist für alle gleich. Da ist für alle der gleiche Krams und es sind nicht alle Menschen gleich. Und du musst dich dafür da anmelden. Ja, das stimmt, das musst du. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber nur dann funktioniert das, dass du deine Vorschläge auch wirklich für dich kuratiert werden. Und das machen die tatsächlich besser, als ich dachte.
Ist absolut so. Und genau, wir machen ja Werbung für eine Sache, die ihr eh schon bezahlt habt. Guckt euch einfach mal, an.
Das ist ein Streamingdienst, den ihr alle sowieso schon habt. Eben,
ihr habt das ja eh schon im Abo. Also insofern, ne? Wir wollen nur mal darauf hinweisen, es sind dann wirklich doch weitaus bessere Sachen da, als man so denkt. Und man muss nicht die ganze Zeit Tatort gucken.
Niemand ist gezwungen, hier Tatort zu gucken. Till,
richtig.
Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich brauche noch so ein paar Einschätzungen von dir. Deswegen herzlich willkommen zu Till schätzt ein. Deswegen, wir machen hier eine schnelle Runde. Till, wie hoch ist der Eiffelturm?
Bei Türmen generell kann ich Sachen schlecht einschätzen.
Ist schwer, ne? Ja, ist auch für Menschen, glaube ich, generell schwer, nach oben zu planen.
Ja, nach oben zu, das ist wirklich so, weil ich finde, ab 50 Meter ist alles hoch.
Ja, ist alles
hoch. Weißt du, ist alles so, Kölner Dom hat, also das ist für mich immer gar keine Distanz.
Für mich immer 100, weil 100 zu hoch ist, damit es oben ist.
Also da setze ich mir jetzt wahrscheinlich sehr in die Nesseln mit, aber ich würde sagen, ich denke immer, der Eiffelturm ist nicht so hoch. Man überschätzt den Eiffelturm. Wenn er da, aber
denkst
wenn
du?
Er da, ja, denkt man. Ja,
wenn man dann davor steht.
Wenn man davor steht, ist er Wahnsinn und dann doch faszinierender, als man wahrhaben will. Ich sag jetzt mal 180 Meter.
300.
Ja, Wahnsinn.
300 Meter, das ist verrückt.
Ja, das ist wirklich sehr hoch. Ja.
Also 180 Meter ist schon zu hoch, bin ich ganz ehrlich, für so ein bisschen Eisen.
Ja, 300 Meter. Ja, 300 Meter, genau 300 Meter oder was?
300 Meter, ist exakt 300 Meter hoch. Ja, sehr gut. Wie hoch ist der Mount Everest? Auch was, wo ich immer dachte, ja, sowas weiß man doch, aber wusste ich gar nicht.
8500.
8849, ja, wirklich knapp davor, wirklich gut geschätzt. Ja.
Ja, das sind diese berühmten 8000er, das weiß ich noch, es gibt diese Liga von Bergen, die über 8000 haben.
Dritte Frage, wie viele Wohnhäuser gibt es in Deutschland?
Wohnhäuser, also da Wohnhäuser und darin sind dann Wohnungen.
Genau, ne? Also es gibt ja, du musst halt so, die Rechnung ist glaube ich so ein bisschen, okay, also es gibt ja Einfamilienhäuser, gibt ja aber auch voll viele größere Mietskasernen etc., deswegen ja, ist gar nicht, also das ist glaube ich sehr, sehr schwer einzuschätzen, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich würde sagen so 25 Millionen.
Nicht ganz, es sind knapp 20, also 19,6 Millionen.
Ah ja, okay.
Ja. Mhm. Also ich hätte da hätte ich gar nicht, hätte nicht mal gewusst, wo ich ansetzen 20, soll.
Ja. Naja, weil ich habe gedacht, also die sind ja dann, die haben dann wahrscheinlich so 4 Mietparteien im Schnitt, 4 bis 6 Mietparteien. Wir haben so, weißt du, also so habe ich gedacht.
Ja, genau, du hast so 4 Leute in einem Haus.
Genau, dann wohnen aber auch relativ viele Leute alleine, da muss man die abziehen. Deswegen habe ich, okay. Mhm. Ja.
Ja, das waren die drei Fragen. Schnelle Runde, Till schätzt ein.
Moritz, möchtest du denn jetzt unserem Podcast hier noch was beitragen?
Ich glaube, so langsam haben wir hier alles gemacht. Also so langsam muss man sagen, das waren jetzt sehr viele Themen.
Ja.
Es war sehr viel Meinung, es war ein Auf und Ab. Es war ein bisschen, also dieser Podcast war ein bisschen wie Buffalo-Schuhe. So, das ging mal hoch, das ging mal runter, da kam mal was wieder. Da ist wieder was denn gegangen. Falls ihr irgendwie noch denkt, oh, jetzt brauche ich aber was Leichtes, jetzt ist aber ein bisschen schwer, guckt euch die neueste Folge Falsch, aber lustig an. Dieses Mal mit Björn von Morgenstern, Hinnerk Köhn und Christoph Fritz. Das ist die erste und letzte Folge, in der drei Männer dabei sind. Aber machen wir. Und Christoph Fritz, muss man sagen, ne? Hat diese Staffel abgeliefert, der Mann, an sich zu fassen. Noch einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Aus Österreich in die Top 10. Leute, das war's für heute. Schön, dass ihr da wart. Habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genießt die Sonne, falls sie jetzt noch scheint. Weiß man ja nicht. Ne? Wir haben ja so viele Sachen, passieren ja jetzt in Zukunft.
Ja,
da ist noch der
so
feministische
viel.
Kampftag. Da ist noch der Frauenstreiktag.
Ja.
Aber ich sag mal, ich hoffe, wir haben immer noch gutes Wetter, wenn das hier rauskommt. Wir hören uns. Tschüss, tschüss.
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 Talk ohne Gast ist eine Produktion vom NDR, SWR und RBB.